Ich lese den Predigttext aus 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 28. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Vater im Himmel, davon wollen wir dir von Herzen danken, dass du uns dein Wort gegeben hast und Einsicht in deinen wunderbaren Heils- und Liebesplan. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, um deine Schöpfung zu erlösen und zu dir zurückzuführen. Danke, Jesus Christus, dass du als Mensch in die Niedrigkeit der Welt gekommen bist, gewirkt hast, gelitten hast und gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Du hast alle Schuld und Sünde der Welt auf dich genommen, aus Liebe zu uns hast uns errettet, erlöst und gerecht gemacht. Und danke, dass du auferstanden bist und lebst, dass wir mit dir rechnen dürfen an jedem einzelnen Tag unseres Lebens. Danke, dass deine Auferstehungskraft auch in uns und durch uns heute noch wirkt. Danke, dass wir das gelesen haben, dass dein Plan alles und alle einschließt. Und dass du, Vater, einst alles in allem sein wirst. Danke, dass uns deine Auferstehung, Herr Jesus, Hoffnung und Freude in unser Herz gibt. Hoffnung für uns und für alle Menschen, für alle Schöpfung und Welt. Und so lass uns es immer wieder groß werden bei all dem, was uns beschäftigt, was uns Sorgen und Not macht. Dass schließlich alles auf das hinausläuft, auf den Triumph deiner Barmherzigkeit, deiner Liebe und deiner Gnade. Danke, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir uns frei in deinem Namen versammeln dürfen. Wir bitten dich, dass du uns das erhältst, bitten für unsere Obrigkeit um Weisheit, um Gottesfurcht. Bitten für die, denen es anders geht, die in Not, Leid, Elend, Krieg und Verfolgung leben müssen. Besonders unseren Glaubensgeschwistern, dass du ihnen beistehst, dass du sie tröstet und stärkst und ihnen hilfst. Wir bitten dich ganz besonders für dein Volk und Land Israel, für die gesamte Situation im Nahen Osten. Wir wissen, Herr Jesus, dass nur du wahren Frieden schenken kannst, und doch bitten wir um dein Erbarmen, dass du eine Zeit der Ruhe schenkst. Gib allen, die Regierende der Welt sind und doch unter deiner Herrschaft letztlich stehen, Weisheit, das Richtige zu tun. Du weißt um die Eskalation, du weißt um die vielen Ängste, die das weltweit auslöst. Danke, dass wir es dir anbefehlen dürfen. Du hast alle Fäden in der Hand. Wir bitten dich für unsere Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Gruppen. Danke für die vielen Mitarbeiter, die sie mit deinem Wort bekannt machen, die sie versorgen, vor dich bringen. Ich möchte dich bitten, dass du auch ihnen begegnest, dass sie schon früh ihr Leben dir übereignen und unter deine Herrschaft stellen. Und so bitten wir für uns, für das rechte Hinhören auf dein Wort. Bitten dich für Andreas Schäfer, dass du ihm Vollmacht und Freude gibst, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben willst. Vater, wir danken dir für deine große Liebe zu uns. Danken dir für den Gottesdienst, bitten dich um deinen Segen. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Sie waren schon ein bisschen verwundert. Auf der einen Seite der König Agrippa. Und auf der anderen Seite der Statthalter, als tatsächlich der Apostel Paulus noch einmal zu ihnen sprach, bevor er dann auf das Schiff verfrachtet wurde, das ihn im Gefangenentransport nach Rom bringen sollte. Sie waren verwundert über das Thema seiner Verteidigungsrede. Und das Thema seiner Verteidigungsrede lautete: Der Herr ist auferstanden. Damit merken wir, das war für ihn keine Nebensache. Wenn ich zum letzten Mal noch eine Chance habe, etwas zu sagen, dann wähle ich aus, was ich sagen will. Und er hat das als Thema gehabt, dass er ihnen in ganz besonderer Weise gesagt hat, dass Christus müsse leiden und als Erster auferstehen von den Toten und verkünden das Licht seinem Volk und den Heiden. Und mit dem Satz vor Agrippa und Festus ist Paulus ins Schiff gestiegen. Auferstehung, das ist kein Nebenthema für Paulus gewesen. Auferstehung Jesu Christi, das ist das Zentralthema. Von dem wurde alles durchdacht, alles durchdacht. Wir haben gestern schon den Areopag gestreift, wo er dort in Athen stand und auf dieser besonderen philosophischen Bühne dann noch einmal den christlichen Glauben erklärt und auch verteidigt hat. Und auch dort ging es um Jesus Christus als den Auferstandenen. Und als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich lieber darüber ein andermal weiterhören. Auferstehung, das war sein Thema. Und Auferstehung, das war sein Thema auch unter seinem Volk. Wir haben in Kapitel 13 der Apostelgeschichte eine wunderbare Missionsansprache des Apostels Paulus in Kurzfassung durch Lukas zusammengefasst. Und da erzählt er noch einmal ganz deutlich, wie das zu verstehen ist, dass eben Gott ihn auferweckt hat von den Toten. Und er ist vielen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter gegangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Und dann zitiert er Psalm 2 als Auferstehungsbeleg, wie ich gestern kurz anführte: Du bist mein Sohn, heute, dieses österliche heute, heute habe ich dich gezeugt. Und dann erklärt er, dass er von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt: Ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Darum sagt er auch an einer anderen Stelle, Psalm 16, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Auferstehung, das ist das Thema des Apostels Paulus. Und als er in Korinth, den Korinthern das noch einmal erklärt, dann nimmt er sich nicht nur eben die ersten 19 Verse Zeit, sondern er steigt in Vers 20, Start unseres Predigttextes heute, noch einmal ganz neu ein mit dieser These, mit diesem Einstieg. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Das wollte ich noch mal gesagt haben. Und von dem ausgehend entfaltet er jetzt in den Versen 20 bis 58 die Konsequenz dessen, was da passiert ist. Kurzer Stopp. Brauchen wir das? Man könnte ja sagen, ach, das ist mir alles jetzt viel zu kompliziert, und diese Sprache, der Erstling und Adam und Sterben und die Ordnung und der Tod und der Feind. Und brauchen wir das? Ich will mal vorsichtig darauf antworten, damit ich nicht zu scharf werde. Wenn Gott uns etwas in seinem Wort sagt, dann ist doch nicht die erste subjektive Frage, ob ich das brauche. So ist mal doch Tatsache, dass Gott sagt, du, das sag ich dir. Und wenn ich das sage, dann erwarte ich einfach aufgrund meines Gottseins, dass dich allein deswegen das schon interessiert, weil ich es gesagt habe. Das ist die eine Antwort, ganz vorsichtig formuliert. Und die andere Antwort ist natürlich, dass man sagen muss, ich schneide mir doch selbst ins eigene Fleisch, wenn ich das nicht höre und aufnehme, was der allmächtige Gott mir sagt. Ich sag's nochmal, 1. Korinther 15, 20 fortfolgende: Komme ich ohne die Kenntnis und ohne das Verständnis in den Himmel? Ja, ja, tatsächlich. Verstehen Sie? Darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, in welchem Raum lebe ich? In welcher Horizontebene, in welchem Verständnis lebe ich? Darauf kommt es doch an. Kleines Beispiel, Mini-Beispiel. Sie kriegen tatsächlich mit, dass Ihre Großtante irgendwo knapp vor 100 gestorben ist. Und tatsächlich, sie hat sie in ihrem Nachlass bedacht. Und jetzt, was machen Sie jetzt? Sagen Sie, gut, danke. Nein, nein, Sie wollen wissen natürlich, was? Ja, selbstverständlich. Und dann steht da drin: Du, ich habe dir deine Lieblingstasse vermacht, aus der du immer so gern deinen Kakao vor 60 Jahren getrunken hast. Dann sagen sie: Okay, Danke. Das ist ja immerhin schon mal anständig. Aber natürlich denken Sie, war das alles? Verstehen Sie, ganz eindeutig, so ein Riesenunterschied, ob ich sage, Ostern, das ist die Kakaotasse. Ja, oder ob ich sage, Ostern, das ist ja der Wahnsinn. Die unterschiedlichsten Grundstücke und Häuser und was die mir alles vermacht haben. Da gab es noch so ein paar kleine Goldbarren und sonst irgendwas. Das ist doch ein Unterschied. Und dann gehen Sie shoppen. Ist doch jetzt ein Unterschied, oder? Oder ob Sie sagen, meine Großtante hat mir eine Kakaotasse vermacht. Oder ob Sie sagen, mit welcher Million fange ich denn jetzt an? Ist doch ein Unterschied, verstehen Sie? Ist ein Unterschied. Und das merkt man Jesusleuten, so an. Ja, die beiden, von denen wir gehört haben, Lukas 24. Natürlich, wir können die so verstehen. Die sind ja quasi jetzt gerade diesen Raum von Jesus liebevoll hineingeführt worden. Und sie haben angefangen zu verstehen, das ist ja eine komplett neue Wirklichkeit, die sie uns da aufschließt. Jesus erlebt tatsächlich. Aber die hätten jetzt noch nicht 1. Korinther 15, 20 fortfolgende zitieren können. Das heißt, sie sind erst in den Raum der Dimension hineingeführt worden. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, werden liebevoll in diesen Raum hineingeführt. Und das macht unseren Glauben reich, schön, wichtig. Ein ganz anderer Horizont. Und es ehrt den lebendigen Gott, wenn wir seine Worte annehmen und das, was uns da mitteilt, auch ernst nehmen. Und so hören wir heute Morgen, hoffe ich, auf 1. Korinther 15, 20 fortfolgend. Was passiert denn? Was ist denn der Wille? Was ist denn der Textwille des Apostels Paulus? Der Textwille liegt auf der Hand. Er will natürlich, indem er uns das sagt, dazu führen, dass wir unseren Gott ganz anders anbeten. Es ist schon ein Unterschied zwischen Kakaotasse und Millionenerbe. Er will natürlich, dass wir über dem Hasen glücklich sind, über unseren Stand, den wir in Christus haben. Und es geht ihm darum, dass das eine Konsequenz hat. Und in diesem Textwillen wollen wir zusammen sein. Paulus, was sagst du uns denn? Paulus nimmt uns nun in diese erweiterte Dimension mit hinein. Er versucht uns quasi den Nachlass in der Bildsprache, den Nachlass zu erläutern. Und er nimmt eine für uns, ja, ich gebe es gerne zu, eine für uns ungewöhnlich und fremde Sprache. Eine Sprache, die wir normalerweise in unserem alltäglichen Leben überhaupt nicht benutzen. Und innerbiblisch sind wir natürlich als Heidenchristen auch ein bisschen weiter weg als normale Judenchrist. Wenn da steht, der Christus ist auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das Wort Erstling ist ein ganz komisches Wort. Aber es ist natürlich nicht so schwierig, sich darüber einen gewissen Erkenntnisstand herbeizuholen. Und dann entdecken wir, dass diese Sprache die Opfersprache des Alten Testamentes ist. Und dass im Alten Testament es tatsächlich ja Ernteanfangsfeste, wir haben es ja schon berührt, Ernteanfangsfeste gab. Und es deswegen die Erstlingsgaben gab. Und diese Erstlingsgabe zum Start der Gerstenernte, also irgendwann im April, zum Start der Gerstenernte, dann tatsächlich eben nicht bei sich behalten wurde. Das Erste wurde Gott gegeben. Als Ehre, als Heilig, als Respekt, als Dank. Und gleichzeitig natürlich als, wow, jetzt geht es los, es fängt etwas an. Und nach der Erstlingsgabe kam dann ja da 50 Tage später dann das entsprechende Fest dazu, was wir als Pfingstfest feiern, wo dann die Erstlingsbrote, ähnlicher Gedankengang, zum Abschluss dann der Weizenernte weitergegeben wurde. Das heißt, es war alles hineingegeben als Gabe an den lebendigen Gott. Und diese Rede, die nimmt jetzt Paulus für den Christus und sagt, der Christus ist wie so eine Erstlingsgarbe. Er ist wie diese Erstlingsbrote und die Erstlingsgarbe, darauf liegt der Fokus bei Paulus, das ist der zu allererst den Start, einen völlig neuen Bereich hineingibt. Wir haben diese Sprache immer wieder in der Bibel. Diese Worte von Erstling oder von dem Ersten oder von dem Anfang oder von dem Erstgeborenen. Immer wieder diese vier Welten, die werden immer wieder berührt. Also hier 1. Korinther 15, Kolosserbrief, Christus-Hymnus am Eingang. Immer wieder werden diese vier Vokabeln genutzt. Der Erstling, der Erstgeborene, der Anfang, der Erste. Und mit den unterschiedlichen Nuancen merken wir, das sind ganz verschiedene Welten touchiert. Die eine Welt ist natürlich die zeitliche Welt. Nämlich, damit fängt's an. Das ist das Einfachste. Damit fängt's an. Aber indem ich natürlich was an den Anfang setze und etwas als das Erste bezeichne und von der Ernte als Start ausgehe, schließt neben dem Zeitlichen es natürlich gleichzeitig auch eine Folge mit ein. Alles, was jetzt da gesagt wird, hat ja eine Folge. Es geht ja weiter. Und wir denken also nicht nur, gut, er ist auferstanden, sondern es geht weiter. Aber neben dem zeitlichen Start und der Folge haben wir natürlich auch noch einen Rang da drin. Denn es ist nicht nur nach dem Motto Nummer 1, 2, 3, 4, sondern der Erste ist besonders hervorgehoben. Er hat eine ganz andere Stellung. Es ist nicht irgendeiner, er ist halt Nummer 1. Und Nummer 1 hat einen ganz besonderen herausgehobenen Rang. Und damit hängt das Vierte zusammen, dass eben er nicht nur der Erstling ist und der Erste und der Erstgeborene, sondern er ist auch noch der Verursacher. Also nicht nur schön, ich bin der Anfang, toll, sondern er ist auch der, der das Ganze bewirkt hat. Und diese vier Welten, diese zeitliche Welt, diese Welt der Folge, diese Welt des Rangs, diese Welt der Verursachung, die stecken alle mit drin, wenn Paulus hier sagt, Christus ist der Erstling, der Erste, der Erstgeborene, der Anfang von allem, was jetzt kommt. Es ist etwas völlig Neues. Und diese Rede, die gebraucht jetzt die Bibel erstaunlicherweise nicht nur vom Christus, sondern das ist ja das Faszinierende, diese Redeweise wird auch gebraucht von Ihnen und von mir, von uns. Wenn wir auf der Ebene des Neuen Testamentes bleiben, dann gebraucht Paulus zum Beispiel diesen Begriff von den Ersten oder den Erstlingen, von denen, die jeweils in einem Gebiet oder einer Region zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Da ist natürlich insbesondere der zeitliche Start wichtig. Ich habe so ein paar Stellen rausgesucht. Römer 16, 5, Epinetus, er ist aus der Provinz Asien der Erstling für Christus. Stark. Das heißt, er weiß, ich bin der Erste, der hier in der Gegend zum Glauben an Jesus gekommen ist. Ähnlich 1. Korinther 16 in dem Brief selber kann er nachher sagen, ein Satz aus 16, Vers 15. Ich ermahne euch, liebe Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanus, dass sie die Erstlinge in Achaia sind und haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die Heiligen. Das heißt, die haben eine gewisse Erstlingsposition, eine gewisse Rangposition, auf die es besonders zu achten, mit denen ging es in dem Gebiet los. Ähnlich. 2. Thessalonicher Brief immer wieder. Am schönsten ist es im Jakobusbrief. Im Jakobusbrief kann uns doch tatsächlich Jakobus sagen, dass wir die Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Wir, die Gemeinde Jesu. Das heißt, wir haben den Erstling und wir sind die Erstlinge, die zum Christus gehören. Das ist jetzt eine ganze Gruppe, ist eine Gemeinde an sich. Seine Gemeinde an sich wird als Erstling bezeichnet. Das ist ja fundamental. Denn wenn wir den Erstling haben, den Christus, und die Erstlinge seiner Gemeinde, dann ist allein schon von der Denke daher klar, dass nach den Erstlingen seiner Gemeinde ist logischerweise, ja, danke, Zweit-, Dritt-, Viertling, es muss ja weitergehen. Da geht es ja erst los in der Ernte. Allein schon dadurch ist eine Dimension angelegt, die nimmt uns natürlich ein klein wenig die Luft weg. Das ist gut, wenn wir so ein bisschen die Schnappatmung kriegen bei 1. Korinther 15, 20 fortfolgende. Da ist der Erstling und die Erstlinge. Und wann geht es und wie geht es jetzt weiter? Immer wieder gebraucht also Paulus diese Redeweise. Und wenn er von dieser Redeweise spricht, dann nimmt er uns hier gleich mit hinein in die Erklärung. Wie ist das denn gekommen? Wie können wir das denn verstehen? Dann sagt er diesen Satz, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn, Folgesatz, wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Und spätestens da ist es wunderbar, da haut die Sicherung seelenweise raus. Natürlich, weil wir jetzt davor stehen und sagen, das ist ja unglaublich, was dieser Mann denkt und sagt und was durch den Heiligen Geist er uns, der Gemeinde, jetzt seit 2000 Jahren mitteilt. Dass er sagt, das hat ja nicht nur eine begrenzte lokale Wirkung. Ja, ich bin der Erstling der Christus. Ja, ihr seid die Erstlinge. Aber ihr müsst das noch viel weiter, viel universaler denken. Denkt das noch einmal ganz, ganz grundsätzlich. Denkt das bitte von Gott her. Wir hatten gestern das Stichwort von der sogenannten Schicksalsgemeinschaft. Ja, es gibt solche Schicksalsgemeinschaften, es gibt solche Verbünde, es gibt solche Dinge, die zusammengehören, aus denen man nicht rauskommt. Wir haben manchmal gesagt, den Begriff der Körperschaft, die hängen einfach zusammen. Der Nationenbegriff oder auch Begriffe, die sonst irgendwo wichtig sind. Denken Sie an ganz viele Körperschaften, die Sie aktiv wählen konnten. Dürfen Sie ja. Sie sind irgendwann im Verein Mitglied, da können Sie rein, da kommen Sie wieder raus. Es gibt aber Körperschaften, da sind Sie drin und kommen nicht wieder raus. Die haben Sie auch nicht mal gewählt. Die wollten Sie gar nicht. Haben Sie sich Ihre Eltern ausgesucht? Nein. Manche hätten andere genommen, wenn sie gekonnt hätten. Sie sind da hineingenommen, sie sind in dieser Körperschaft drin. Sie sind in der Körperschaft der Familie. Da sind sie eingenommen. Sie sind in der Körperschaft einer Nation. Für manche toll, für manche blöd. Je nachdem, auf jeden Fall, sie sind da mit drin. Sie sind in der Körperschaft und sie sind einer ganz besonderen Körperschaft drin, von der hier Paulus spricht. Er sagt, das ist eine furchtbare Körperschaft. Das ist eine furchtbare Körperschaft. Eigentlich brutal, aber wahr, die schlimmste Körperschaft, die es überhaupt gibt. Er bezeichnet sie als die adamitische Körperschaft. Wir gehören zu einer universalen Körperschaft dazu. Die haben uns nicht ausgesucht. Wir sind hineingeworfen worden. Wir sind plötzlich da. Zack, du bist ein Mensch. Leg los. Und du gehörst mit zu dieser adamitischen Körperschaft. Und diese adamitische Körperschaft, die hat leider eine ganz massive Folge. Nämlich, sie bringt den Tod. Ja, das ist ja mal eine Marke für eine Körperschaft. Sie bringt den Tod. Da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, wie sie in Adam alle sterben. Das ist die Marke dieser Körperschaft. Und ich weiß, das klingt jetzt gar nicht auferstehungsmäßig. Aber das ist ja genau die Folie, auf der das ganze Auferstehungsereignis stattfindet. Dass hier Paulus sagt, schaut euch doch mal eure Körperschaftsmitgliedschaften an. Und die hängt in einer drin, die ist universal, die betrifft alle Menschen aller Zeiten. Große, kleine, mächtige, unwichtige, kluge, dumme, ganz egal, alle hängen in dieser Körperschaft mit drin. Alle Menschen müssen sterben und fallen der Macht des Todes anheim. Das ist die eine große Körperschaft. Und wir brauchen da nicht lang rum zu philosophieren, die hat ihre Faktizität für jeden von uns. Das wissen wir doch, das wissen wir doch. Und jetzt setzt hier Paulus so stark, dieser einen universalen adamitischen Körperschaft eine zweite universale Körperschaft entgegen. Das ist die Kraft, die Körperschaft, die Schicksalsgemeinschaft, die jetzt in Christus, dem Erstling, dem Ersten, dem Erstgeborenen, dem Anfang gebildet wird. Er macht was Neues, er macht eine neue Schöpfung. Schöpfung 1 inklusive Adam, Schöpfung 2 Adam 2, der Christus. Starkes Denken. Starkes Denken. Und ja, tatsächlich, so wie die eine universal angelegt ist, so ist die andere auch universal angelegt ist. So wie die eine zum Tod führt und ins Sterben führt, so führt die andere in die Auferstehung und ins Leben. Nachzulesen nochmal ausführlicher im Römerbrief Kapitel 5 in den Versen 18 plus minus in der Gegend finden Sie das von Paulus noch einmal deutlichst angesagt. Paulus, das ist ja grandios, das ist ja deutlich mehr als die Kaffeetasse. Das ist ja deutlich mehr als die Kaffeetasse. Und was Kakao, ich glaube Kakao, oder Schokolade, Sie wissen das Bild. Also auf jeden Fall deutlich mehr als die Tasse von der Großtante, deutlich mehr. Das ist ja ganz was anderes. Es geht ja gar nicht nur um mich. Es geht ja gar nicht nur um die Erstlinge, es geht ja ganz offensichtlich um alle. Kurz bevor wir uns anfangen zu freuen, Sie kennen das, man fängt an, sich zu freuen, man guckt in den Nachlass und denkt, wow, denkt man, oh, Vorsicht, 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 gefährliches theologisches Terrain. Scharf abbremsen, die Reifen quietschen, man bleibt kurz stehen und sagt, Paulus, da muss ich mir aber jetzt Sorgen machen. Und Paulus sagt, ich mache mir keine Sorgen. Paulus, siehst du denn nicht, dass das eventuell missbraucht werden könnte? Ich sage, das kann schon sein, aber der Missbrauch hätte den Gebrauch bekanntlichermaßen nicht auf. Aber Paulus, so weit raushängen würde ich mir nie. Paulus sagt, ich auch nicht, aber Gott macht das. Und in dem Sinne, Paulus, ja. Du kannst dich an mir orientieren, bei mir ist ja auch nicht schiefgegangen. Ich, der Apostel Paulus, konnte tatsächlich universale, wirksame Heilskörperschaft des Christus denken, ohne Halleluja, Amen. Ohne dass ich in die klassischen Flanken reingelaufen bin, wo es dann schwierig, schief und eigenartig wird, weil ich biblische Texte wegdrücke. Nein. Also mir, dem Apostel Paulus, sagt er, kann man nun wirklich nicht nachsagen, dass ich evangelistisch-missionarisch tätig war. Also wer das sich traut, der ist dann wirklich geschichtsverblendet. Und ich habe hineingerufen in einer Intensität in den Jahrzehnten meines Dienstes, dass der Mensch sich für Christus zu entscheiden hat, sich entscheiden darf, sich entscheiden kann, sich entscheiden muss. Und dass das Wort vom Kreuz Torheit bleibt für den, die verloren gehen. Paulus, das wirft natürlich enorme Gedankenmengen auf. Ja, natürlich, das macht doch nichts. Jetzt genieß doch erstmal den Nachlass. Schau dir das doch mal an. Ja, mein Gott, wenn die Wirkmächtigkeit des universalen Heils festgehalten werden darf, mein Gott, dann haben wir es mit einer Auferstehungsdimension zu tun, die plättet uns total. Total. Ja, das tut sie. Paulus, du bist ja ein Jude und du weißt das Ganze, das musst du ja irgendwie belegen. Ja, Paulus hat das natürlich kein Problem, das kann ich euch locker belegen. Lest doch das nach. Lest doch nur zum Beispiel im Psalm 22 die zweite Hälfte. Das ist die Osterhälfte. Die erste Hälfte, das ist die Karfreitagshälfte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die erste Hälfte vom Psalm 22. Und die zweite Hälfte vom Psalm 22 ist die Osterhälfte. Und wissen Sie, was in der Osterhälfte steht? Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren einige Erstlinge. Nein. Es werden gedenken, sich zum Herrn bekehren, sein auserwähltes Volk Israel. Nein. Das steht da. Es werden gedenken, sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden. Ach so. Und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Pastor, du musst nur nachlesen. Das hebt alles andere, bitte, damit Ihr Kopf nicht vollkommen überfordert ist mit dem Nachlass. Das hebt alles andere nicht auf, das inkludiert alles andere. Aber erst einmal freuen Sie sich mit mir an diesem Morgen über diese Dimension des Auferstehungsereignisses. Warum? Weil das dem lebendigen Gott alle Ehre bereitet. Ich bete dich, Herr Jesus, an als den Erstling. Ich bete dich, Herr Jesus, an als einer deiner Erstlinge. Aber ich bete dich auch an, Herr Jesus, über der wirksamen Universalität deines Heils. Darüber bete ich dich auch an. Dir gebührt alle Ehre. Und ich freue mich an dieser unglaublichen Dimension. Was bist du für ein Gott, dass du diese adamitische Körperschaft mit all ihrer Furchtbarkeit gewendet hast in die Körperschaft deines Heils und es Ostern geworden ist. Was bist du für ein Gott? Ich staune vor dir. Und wo bin ich jetzt? Wie geht das denn jetzt weiter? Und jetzt kommt Paulus in der zweiten Welt ab Vers 23 gibt er uns wie so ein kurzes Aufblitzen der Heilsgeschichte. Es ist wie wenn ein Blitz in der Nacht, tatsächlich wie ein Blitz in der Nacht ganz kurz kommt und in dem Moment, wo der erstrahlt, wird alles erkennbar. Ganz, ganz kurz. Was ist denn jetzt für Paulus so wichtig? Paulus sagt, und das, was jetzt hier beschrieben wird, die Universalität, die Wirksamkeit des Heils, die geschieht so, dass ein jeder aber in seiner Ordnung. Okay, das, was da steht, das ist ein hochinteressantes Wort, kommt nicht aus Preußen, sondern das Wort, was hier steht, das ist der Gedankengang ist aus dem Militär. Und wenn es aus dem Militär kommt, dann meint es tatsächlich zuallererst in der Militärsprache ein Flottenverband, eine Heeresabteilung. Die sind ja nicht einfach nur losgerast, alle Römer, und dann haben sie, sondern es waren ja Ordnungen, es waren Tagmata, wie es da steht. Das hatte alles seine Ordnung, seine Abläufe. Und Paulus will sagen, das, was hier an Ostersonntag passiert ist, das hat seine Abläufe, das hat seine Ordnungen. Und ich, gebe euch jetzt mal die ersten zwei Ordnungen weiter und ab der dritten, das lassen wir später. Ja, also die erste Ordnung, das ist natürlich der Erstling, das ist der Christus. Die Kraft greift zuallererst beim Erstling, beim Christus. Das ist die erste Ordnung, der Erstling, der Erstgeborene, wie auch immer die Vokabeln jetzt heißen. Und die zweite Ordnung, das ist jetzt danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören. Kurz stocken. Sie merken plötzlich, das sind ja Sie. Das bin ja ich. Und in dem Moment sagt euch der normale Leser, wow, ich bin nicht Ordnung 28, sondern ich bin Ordnung 2. Ordnung 1, Christus, klar, brauchen wir gar nicht reden. Aber dann, verstehen Sie, was da rauskommen soll? Es soll rauskommen, was für eine unglaubliche Würde, Schönheit, Kraft der Erwählung uns, denen, die zu seiner Gemeinde gehören dürfen, widerfahren ist. Wahrglaublich, unglaublich. Und natürlich, das hat eine Auswirkung, Das ist doch ganz normal. Das ist Ihre Stellung. Das ist Ihr Rang. Nein, Sie haben dafür nichts getan, das weiß ich doch auch, Es ist passiert, wodurch? Was sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1? Dass ihr erwählt worden seid vor Grundlegung der Welt. Okay, aber was kann ich denn jetzt machen? Was kann ich jetzt machen, wenn ich quasi dieses Ticket Ordnung 2 bei mir auf dem Schreibtisch liegt? Was kann ich denn anderes machen als danke? Danke. Und natürlich, es macht nichts, wenn Sie ein ganz klein bisschen glücklich darüber sind. Ich weiß, das fällt uns im mittel- und nordeuropäischen Sektor unglaublich schwer, aber es schadet nicht. Dass wir sagen, wow, das ist ja so cool. Ich danke dir so sehr dafür, dass du mich in deine Nachfolge gerufen hast, dass du mich mit Heil beschenkt hast, dass du mir das einfach so gibst. Ich weiß, ich habe da überhaupt kein Anrecht drauf und ich weiß auch nicht, warum gerade ich, ist mir auch in Anführungszeichen im Moment gerade egal, weil ich einfach nur sehr glücklich bin und mich an meiner Stellung, Ordnung 2, über die Maßen freue. Ganz kurz noch, was kommt danach? 2 kommt 3, mindestens 3. Paulus macht das so und er sagt, danach der Rest. Das ist natürlich so wahnsinnig viel. Er ist quasi jetzt fokussiert auf Thema 1, der Christus, und Ordnung 2, das sind Sie und ich. Danach der Rest. Das kommt natürlich. Und wir wissen doch, ohne dass wir spekulieren, schon über die nächsten 2 Tagmata Bescheid. Da brauchen Sie kein Experte der Heilsgeschichte zu sein. Ordnung 3, das ist sein Volk Israel. Ja, selbstverständlich. Das können Sie nachlesen im Römerbrief, Kapitel 11. Wenn wir durch sind, wenn Tagma 2 durch ist, dann kommt Tagma 3, dann kommt die Ordnung 3. Und das ist, ganz Israel wird gerettet werden. Da haut es wieder tolle harte Sicherung raus, macht nichts. Lassen Sie die Sicherung rausfliegen und genießen Sie diese unglaubliche Dimension des Osterereignisses. Und die Tagma 4, ist auch schon da. Wenn Sie zumindest in der Reihenfolge biblischen Verständnisses bleiben und sich nicht konfessionell total verbiegen, dann entdecken Sie, dass dann die Aufrichtung seines Reiches stattfindet. Und in der Aufrichtung seines Reiches gibt es ein Wallfahrten ganzer Völker zum Zion, um sich was abzuholen? Die Ohrfeige? Nein, das Heil sich abzuholen. Nach Jesaja 2 werden sie hinwallfahrten zum Zion und dort ihr Heil bekommen. Eine Form von Volksmission, wie wir sie in der Weise in den letzten 2000 nie erlebt haben. Und wenn Sie mich jetzt nach Tagma 5, 6, 7 fragen, dann muss ich Ihnen sagen, ich sitze nicht am Schreibtisch Gottes. Er hat ja hier schon gesagt, 1, 2 ist wichtig, 3 der Rest. So, das heißt, aber jetzt kommen wir zurück. Wenn ich also jetzt hier weiß, dann weiß ich einmal die Dimension dieses Heils. und gehe in die Anbetung meines Gottes? Und wenn ich jetzt meine persönliche Berufung erkenne, dann ist das meine Stellung, die mein Glück ausmacht. Mein Glück ausmacht. Ich gehöre zu Tagma 2. Und jetzt? Und jetzt nimmt uns Paulus, unwahrscheinlich, jetzt nimmt uns Paulus mit hinein, indem er sagt, und wenn er, Jesus, das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt vernichtet, da gehen wir schon ganz weit nach vorne. Der letzte Feind, der vernichtet ist, ist der Tod. Das sind die Passagen, die Sie dann in Offenbarung 20, 21 lesen. Denken Sie an Offenbarung 21, wenn der neue Himmel, die neue Erde da ist und der Tod nicht mehr sein wird. Da hineingehen wir. Wenn das alles dann nach Ordnung 2, 3 so weit ist, dann was ist denn dann? Was ist denn dann? Dann ist alle Herrschaft dieser Welt unterliegt einem einzigen, nämlich sie unterliegt Jesus. In diesem Namen alle, absolut alle Herrschaft. Selbst der letzte, der allerletzte Feind, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen. Wird nicht mehr sein. Diese Kernkompetenz der adamitischen Körperschaft, Tod, die ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da. Wenn das alles ist, gibt es den einen Herrscher, den Christus. Und jetzt passiert's. Haben Sie es gelesen? Es ist so unglaublich, weil Sie an der Stelle merken, wie ganz anders unser Gott ist. Und wie ganz anders es auch sein dürfen. Denn normalerweise, das wissen Sie, Sie wissen das, wenn ich Macht habe, endlich habe, dann geht es nur noch um eine einzige Sache. Behalten. Behalten. Das nimmt mir niemand. Was macht der? Der gibt es ab. Alles hat der Vater ihm übergeben. Alles. Komplette Herrschaft über alle Universen, die Sie sich vorstellen können. Und der Sohn nimmt dieses Machtpaket. Er nimmt dieses Machtpaket und gibt es fröhlich, freiwillig und bewusst dem Vater. Das ist unser Gott. Dann wird Gott sein, alles in allem. Und daneben steht der deppige Sohn. Wie kann man nur so doof sein? Nein, 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 nein. Daneben sehen Sie Jesus in strahlender Freude und tiefstem Glück, weil jetzt Heilsgeschichte ihr Ziel erreicht hat. Alles, was der Sohn zu tun hatte, hat er getan und übergibt es dem Vater. Das ist Macht. Das ist Macht. So stark bei Jesus, schon innerirdisch für seine Gemeinde eingezeichnet. Ah, so stark. Lassen wir das ganz kurz noch streifen. Da ist der Riesenunterschied zwischen dem, wie es in euch, unter euch sein soll und dem, wie es außerhalb ist. Es gibt diese scharfe Formulierung von Jesus im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Oder ein bisschen diese Rangstreitigkeit zwischen den Aposteln hochkommt und wer kriegt nach den Außenministerpost und so blödes Zeug. Und dann sagt das Jesus so deutlich, wie es in der Welt ist. Und dann kommt dieses berühmte, so ist es bei euch nicht. Warum? Warum? Weil ich euer Kopf bin. Und weil ihr an mir dem Kopf seht, wie sich ein Kopf verhält. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse. Sondern ich diene und gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Das ist Macht. Das ist innergöttliche Macht. Oh mein Gott, das ist komplett anders. Das läuft deinen Vorstellungen komplett zuwider, aber es ist so gut. Denken Sie nochmal das Bild vom neutestamentlichen Hirtendienst. Erinnern wir uns als La Höhe-Gemeinde an die Gemeindefreizeit, die wir hatten? Ende
dich, Hirte. Das Schaf ist mein. Was sagt Jesus? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Überall merken wir es, ganz andere Dinge. Und jetzt schauen wir in die Johannes-Offenbarung hinein und denken, ja, das ist so dieser innerirdische Kleinkram. Aber wenn es wirklich zur Sache kommt, dann sieht es ganz, ganz, ganz anders aus. Und dann kriegen sie das Thronbild. Und unter anderem vor dem Thron sind diese 24 Gestalten. Können Sie nachlesen, Offenbarung 4, 5, auch noch mal am letzten Blatt der Bibel. Und dort wird beschrieben, dieses Thronbild, dieser 24 über die Maßen erhöhten Fürsten vor dem Thron Gottes. Und jetzt kommt das, was machen diese Fürsten? Wissen Sie noch, was sie machen? Das ist so gut. Die nehmen ihre Kronen und legen sie dem Lamm zu Füßen. Und jetzt spüren wir etwas, was dieser Text mit uns macht. Merken Sie, was der Text mit uns macht? Er macht drei Dinge. Ich hoffe, Sie merken es. Erstens, tiefe Anbetung über diesen Gott mit der universalen Wirksamkeit seines Heils. Was für ein Horizont, was für ein Horizont. Ich bete dich an. Das Zweite, er macht mich über die Maßen glücklich. Mein Rang, meine Stellung, mein Geschenk in diesem Gott. Ich danke dir so sehr dafür, dass ich zur Ordnung 2 gehöre. Und er führt mich in die Hingabe. Er führt mich in die Hingabe. Sagt mein Gott, selbstverständlich. So wie du, Herr Jesus, so ich. Ich auch. So wie du zum Vater, so ich zu dir. So wie du, so ich. Ich bin euer Meister. Und ihr habt recht darin, sagt Jesus. Dann macht, wie ich es getan habe. Okay, das ist Ostermontag. Anbetung diesem Gott. Glück und Freude über Stellung und Rang. Hingabe und Dienst gegenüber diesem Gott. Wie mein Herr, so auch du und ich. Wir wollen beten. Zuerst, Herr Jesus, denken wir, nein, das ist jetzt nicht unbedingt nötig, das ist so schwierig und das ist so weit weg von unserem Alltag. Und dann fangen wir an und lesen deine Worte und schämen uns, dass wir es nicht schon früher, nicht intensiver, nicht häufiger durchdacht und bedacht haben. Und danken dir einfach heute Morgen für das Erstmalige und das Erinnern an 1. Korinther 15, 20 fortfolgende. Wir danken dir, dass du uns das erklärst, was zu deiner Auferstehungstat alles gehört und wie du dir das universal vorgenommen hast und wie du in deiner Wirksamkeit dir durch nichts und niemanden irgendeine Einschränkung aufoktroyieren lässt. Wir beten dich an. Du bist so groß, so heilvoll, so stark. Was bist du für ein Gott? Und dann, Herr Jesus, danken wir dir so sehr für unsere Berufung. Das ist ja eine Dimension, die wir erst so ganz langsam erahnen, dass du uns zu dieser ganz besonderen Körperschaft deiner Gemeinde dazugestellt hast. Und dass es Bedeutung hat für hier und für dort, in einer Art und Weise, wie wir sie noch gar nicht richtig verstehen können. Aber allein schon das, was wir sehen, macht uns so glücklich, dass wir so unmittelbar zu dir gehören dürfen. Und dann, Herr Jesus, dann folgt daraus, dass du uns ganz kriegst. Auch unsere kleinen Kronen, die kriegst du auch. Und dann geht's eigentlich nur noch um eins, und das haben wir bei Paulus ja in seinem Leben gelernt. Dann geht es nur noch um eins, dass mein Leben dir irgendwie dient. Und wir bitten dich, dass das geschieht. In den Mandaten, die du uns gegeben hast, in den Räumen, in die wir hineingestellt sind, dir in all dem dienen. Das wollen wir tun. Und dann kommst du zu deinen Zielen mit uns und all dem, was du dir durch uns vorgenommen hast. Und dann gehören wir mit unseren kleinen Kronen auch zu dir vor deinem Thron. Wir beten dich, Herr Jesus. Wir beten den Vater in dem Geist, der in uns wohnt, an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.